HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Marrakesch ist schon immer ein Hafen gewesen. Für den Maghreb, den Okzident und Subsahara-Afrika. Es ist eine magische Stadt aufgrund ihrer natürlichen Schönheit.
Warum können die hier nicht einfach einen festen Preis haben?
Einfach kaufen, bezahlen, dann geht's. Das ist nicht in der Kultur.
Okay.
Man muss ein bisschen handeln.
Zurzeit ist die Situation in den Krankenhäusern ruhig. Die Sterblichkeitsrate ist runtergegangen. Marokko hat schnell die Reißleine gezogen, weil es sich gesagt hat, unser Gesundheitssystem kann so eine Flut an Fällen nicht verkraften. Wenn du heute jemanden fragst, wie würdest du Marokkaner beschreiben, würden sie ihn niemals als schwarz bezeichnen. Ich würde behaupten, wir sind schizophren, denn wir erkennen unser Afrikanischsein nicht an.
Ich will auch ins Ausland gehen, da träumen doch alle Marokkaner von. Da lebt man besser als hier. Da gibt es Arbeit und alles, was du dir wünschst. Hier gibt es nur das Nötigste.
Es wäre ein gutes Jahr geworden für Marokko. Zum ersten Mal kürten die Staaten Afrikas nach europäischem Vorbild eine gemeinsame Kulturhauptstadt. Und das sollte Marrakesch sein. Nicht, dass die Stadt nicht schon bekannt genug wäre, Reisende strömen reichlich dorthin. Ich will jetzt gerade nicht, aber eigentlich. Vielleicht sollte es auch deshalb am Ende dann doch die Hauptstadt Rabat werden, die vom König gerade hübsch gemacht wird. Aber dann kam Corona. Die Pandemie machte auch in Marokko deutlicher als zuvor, welche Probleme das Land hat. Marokko ist Durchgangsland für Migrantinnen und Migranten, die nach Europa wollen. Für viele ist in Nordafrika die Reise aber auch zu Ende. Sie bleiben dann als illegale oder anerkannte Flüchtlinge im Land und leben als Tagelöhner oder Bettler. Während des Corona-Lockdowns durften die, die nicht legal waren, auch nicht auf die Straße und mussten hungern. Gleichzeitig verschärfte sich auch die Lage von Minderheiten und die der Frauen. Die Krise ließ deutlich werden, wo das reale Leben auf die überkommenen Moralvorstellungen einer Männergesellschaft prallt. Und die gestrandeten Touristen zeigten, dass die Administration selbst mit der wichtigsten Einnahmequelle des Landes nicht angemessen umgehen kann. Vielleicht aber bewahrheitet sich auch in Marokko der Binsenspruch von der Krise als Chance. Es gibt Aufbegehren und Aufbruch. Das Land ist im Umbruch. Der Tag auf Weltreise heute in Marokko mit Dunja Sadaki. Und das mit Dunja Sadaki ist heute nicht nur eine Autorennennung, sondern auch Programm. Corona bringt es mit sich, dass unsere Korrespondentin in Rabat derzeit das Land nicht verlassen kann und vor allem ihre Urlaubsvertretung, die längst da sein sollte, auch nicht einreisen kann. Deshalb sprechen wir heute mit Dunja Sadaki und senden Beiträge von ihr. Und obwohl wir gleich zuerst einmal über den Tourismus sprechen und mit einer klassischen touristischen Destination anfangen, werden Sie danach einen Marokko kennenlernen, versprochen, das Sie als Tourist niemals kennenlernen können. Jetzt aber erst einmal ganz klassisch der Einstieg mit der ersten afrikanischen Kulturhauptstadt, die es dann doch nicht geworden ist, mit Marrakesch. Ein Beitrag, der hörbar vor Corona entstanden ist.
Es ist laut, ein Gewimmel von Menschen, Sprachen und Gerüchen. Gaukler, Gewürzhändler, Hennerfrauen und Verkäufer von marokkanisch traditionellen Kunsthandwerk buhlen um die Aufmerksamkeit der Passanten. Der Djemaa el Fna, der Platz der Gehängten, wo früher die Köpfe getöteter Sträflinge ausgestellt wurden, erzählt Historiker Ahmed Skunti. Es ist gleichzeitig ein Platz der Integration. Unterschiedliche Gruppen, Sprachen, Traditionen, Kulturen trafen hier aufeinander. Und das hat der Stadt Marrakesch auch einen Dienst erwiesen. Der Djemaa el Fna sowie die Altstadt, die Medina, sind UNESCO-Weltkulturerbe. Auch ein Grund, warum Marrakesch als erste afrikanische Kulturhauptstadt auserwählt wurde, erzählt Awatif el-Badai. Marrakesch ist schon immer ein Hafen in Marokko gewesen. Für den Maghreb, den Okzident und Subsahara-Afrika. Es ist eine magische Stadt aufgrund ihrer natürlichen Schönheit. Wir haben eine große Diversität an Pflanzen. Wir haben Wüste und Schnee. Nach Marrakesch reisen jährlich Millionen Besucher aus aller Welt. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Von der Medina, dem Kern des orientalischen traditionellen Marrakesch, sind es nur wenige Schritte in die Moderne. auf der anderen Seite der Stadtmauern, in den Galerien, den feinen Boutiquen, den Designläden. Ein Kind dieser beiden Welten ist Ermin Bendriusch. Der Mit-30er mit dem gezwirbelten Hipster-Schnurrbart ist erfolgreicher, preisgekrönter Jungdesigner. Ich bin in der Nachbarschaft zum Majorelle-Garten aufgewachsen und dadurch wusste ich, dass er zum berühmten Modedesigner Yves Saint Laurent gehört. Er machte bei dieser Kaftan-Show in Marrakesch mit und hatte da eine Kollektion. Das war das erste Mal, dass ich seine Kunst live im Fernsehen gesehen habe. Das war als Teenager. Und als ich mich später für Design interessierte, war es selbstverständlich, mich mit seiner Kunst zu beschäftigen. Der weltberühmte Majorelle-Garten wurde von Yves Saint Laurent und seinem Lebensgefährten Pierre Berger als Oase entdeckt. Sie retteten ihn vor dem Verfall. Heute ist er für Besucher geöffnet. Über 800.000 Menschen besichtigen ihn jährlich. 2017 wurde Yves Saint Laurent in Marrakesch ein Denkmal gesetzt. Feierlich wurde ein Museum zu seinen Ehren eröffnet. Der spektakuläre Ziegelbau, der fast wie eine Skulptur anmutet, ist im berühmten Rostrot der marokkanischen Landschaft gestaltet und liegt unweit des Majorelle-Gartens. Doch gehe es hier um mehr als nur Mode, erklärt Museumsdirektor Björn Dahlström.
Je pense qu'on rend d'une certaine manière ce que Marrakech a apporté à Saint-Laurent, c'est-à-dire l'inspiration.
Die Stadt hat Yves Saint-Laurent die nötige Inspiration verschafft. Sie ist ein Ort zum Leben und zum Arbeiten gewesen für den Künstler. Er ist in gewisser Weise auch ein Kind Marokkos gewesen. Und ich glaube, sogar die Marrakeschis, also die Einwohner von Marrakesch, verbinden etwas mit ihm.
Je crois même que les Marrakeschis sont très attachés à cette figure.
Der homosexuelle Künstler Yves Saint Laurent und sein Wirken in einem konservativen Land mit homophober Gesetzgebung ist auch ein Merkmal des paradoxen Marokkos, das sich in Marrakesch widerspiegelt.
Dunya Sadaki, unsere Korrespondentin in Marokko, zuständig auch für eine ganze Reihe anderer Länder in Nord- und Westafrika, derzeit aber wegen Corona nicht reisefähig. Guten Tag nach Rabat.
Hallo nach Deutschland.
Das passt für uns, dass Sie nicht wegkommen dort, weil wir heute über Marokko sprechen wollen. Und zwar mit Ihnen. Und warum das so besonders ist, vielleicht erst einmal ein Satz für unsere Hörerinnen und Hörer, ein paar Sätze zu Ihnen, damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Dunya Sadaki, der Vorname könnte arabisch sein, Dunya gibt's aber auch im Russischen und Serbischen. Im Arabischen heißt die Welt. Ist das die Welt, Ihr Vorname?
Ja, es ist ein arabischer Vorname. Also ich bin, wie man in Hessen sagt, ein Frankfurter Mädchen, in Frankfurt geboren. Mein Vater kam aber in den 70er Jahren aus Marokko. Und das heißt, ich habe auch arabische Wurzeln. Und jetzt bin ich sozusagen zurück in seinem Heimatland und lebe und arbeite hier.
Gut, dann zum Thema. Marokko lebt zu einem Gutteil vom Tourismus. Wir haben die Besucherzahlen aus Marrakesch eben gehört. Allein 800.000 im Jahr in den von Yves Saint Laurent erhaltenen Gärten. Zu dem Paradox Yves Saint Laurent und dem homophoben Gesetzgebung später mehr. Nun aber im Corona-Lockdown haben wir gehört, dass das Land mit seinen Touristen nicht umzugehen weiß, ganz offenbar. Sie hingen fest, kamen nicht vor und zurück. Warum war das so?
Marokko hat im März wirklich unfassbar schnell die Grenzen dicht gemacht und auch das ganze Land sozusagen lahmgelegt. Cafés und Restaurants, Schulen, Universitäten waren so schnell zu. Wir hatten ganz schnell eine allgemeine Maskenpflicht und konnten auch nur noch vor die Tür, nicht nur mit der Maske, sondern auch mit Papieren, also Sondererlaubnissen der Behörden. Und da sind auch ganz viele Flüge deswegen gecancelt worden, wo viele auch deutsche Reisende eigentlich wieder zurück in die Heimat wollten und die hingen dann fest, also sowohl die, die per Flugzeug zurückreisen wollten, aber auch die zahlreichen Touristen und Touristinnen, die hier mit ihren Wohnmobilen waren. Und bis heute sind auch noch nicht alle wieder zurück, der Großteil ja, aber noch nicht alle.
Warum nicht? Ist das immer noch Lockdown oder gibt es wieder Tourismus in Marokko oder ist noch Corona vorherrschend?
Also Corona ist noch vorherrschend. Man muss sagen, Marokko hat die Grenzen dicht gemacht. Da hatten wir sehr, sehr wenig Fälle. Und auch heute haben wir circa 13, heute müssen wir nochmal nachgucken, vielleicht 14.000 offizielle bestätigte Fälle. Aber es ist immer noch so, dass die Grenzen dicht sind. Es gab verschiedene Rückholaktionen von verschiedenen Ländern, auch von Deutschland. Es gibt verschiedene Fähren, Sonderfähren, damit manche Reisende noch zurückkommen. Aber es ist noch so, der Luftraum ist offiziell noch geschlossen. Es gibt wenige Ausnahmen, aber im Endeffekt hat sich an der Situation nicht so viel geändert, außer dass wir uns jetzt freier bewegen können.
Also die Ausgangssperre gibt es nicht mehr.
Die Ausgangssperre gibt es nicht mehr, wir brauchen auch kein Papier mehr, wir brauchen noch die Maske und haben gewisse Abstandsregeln und bestimmte Einschränkungen.
Aber die Lockdown-Regeln waren ziemlich hart. Wir haben gehört, dass da Panzer auf der Autobahnpatrouille fuhren und es eine strikte Ausgangssperre gab. Wie war Corona für Sie?
Ja, also genau so, als ich tatsächlich dann über Nachrichtendienste erfahren habe, okay, wir rutschen jetzt heute Nachmittag direkt in den harten Lockdown, wurden mir die ersten WhatsApp-Meldungen geschickt von Freunden und Bekannten, die mir Videos zeigten von den Autobahnen, wo Panzern waren. In meiner Nachbarschaft wurden sofort Checkpoints installiert mit Polizisten, aber auch bewaffneten Soldaten. Man muss sich vorstellen, ich sitze jetzt hier im Studio und wohne circa 5-6 Gehminuten entfernt vom Studio und ich habe dann immer 2 Kontrollen mit Polizei und Soldaten gehabt, wenn ich sozusagen mal arbeiten gehen wollte.
Aber es geht ja auch Homeoffice, wie wir wissen inzwischen. Es ist noch nicht vorbei, Ihre Urlaubsvertretung kommt immer noch nicht ins Land. Wir haben aber mit Marrakesch angefangen. Was war nun mit Marrakesch, interessiert mich noch. Die Kulturhauptstadt sollte am Ende dann doch lieber Rabat werden. War das, weil der König seine Hauptstadt gerade mit einem Kulturprogramm erleuchten will? Da wird zum Beispiel ein Opernhaus gebaut. Ich glaube, das wäre neben dem in Tunis dann das einzige in ganz Nordafrika.
Ja, also es wird viel spekuliert und die Geschichte scheint auch kompliziert zu sein, warum so schnell vor allen Dingen. Es war ja ein ganzes Jahresprogramm geplant für Marrakesch mit unterschiedlichen Kinowochen und so weiter und so fort. Und auf einmal hieß es, es ist jetzt Rabat. Das hat niemand so wirklich verstanden. Aber es gab ja auch keine Pläne für Rabat, kein Programm. Aber Corona kam ja dann schon im März. Das heißt, alles ist auf Eis gelegt und wie es weitergehen wird. Also das Opernhaus ist auch noch nicht eröffnet. Das ist noch nicht fertig im Bau. Das wird höchstwahrscheinlich nächstes Jahr eröffnet. Also wann die erste afrikanische Kulturhauptstadt kommt, das wissen wir bislang nicht.
Das schauen wir dann nächstes Jahr wahrscheinlich. Dunja Sadaki, bis hier erstmal recht herzlichen Dank. Was jetzt kommt, stammt, nein, nicht von einem marokkanischen Dichter, könnten wir auch machen, haben wir aber nicht, sondern von einem Frankfurter aus Martin Mosebachs Roman Mogador. Erzählt wird die Geschichte eines Bankers, der in, na klar, aus Frankfurt, der in betrügerische Finanzgeschäfte verwickelt ist und flieht nach Marokko. Dort gerät er in einer Felsenstadt am Meer, na welche wird es wohl sein, in die Welt der Geister und Greisen, Wunderheiler, aber auch der Huren und Bettler.
Während Karim den Tee bereitete, ruhte die Unterhaltung des Zirkels. Die Teezeremonie wollte nicht nebenbei vollzogen werden. Aus einer Blechbüchse schüttelte er sich ein Häufchen Gunpowder-Tee, krümelig wie Mäusekot, in die hohle Hand. Aus einem Glas nahm er ein Büschel frischgrüner Minze. Dies alles kam ins sprudelnde Wasser, das dreimal aufkochen musste. Ihm gelang es, die Kanne immer im letzten Augenblick vor dem Überschäumen vom Feuer zu nehmen. Und nun füllte er das erste Glas, von sehr hoch oben zielend, so dass der Tee in langem Strahl hinabfiel und dabei appetitlich gluckerte, bergbachähnlich. Aber dieses Glas wurde in die Kanne zurückgegossen, ein zweites Mal gluckernd gefüllt und abermals zurückgegossen. Das Gießen aus großer Höhe wirkte wie eine artistische Vorführung, und als Schauspiel, wie auf einer Bühne, nahm Khadijas Kreis es auch auf. Die Teebereitung war, so verstand Patrick am Kissenrand, ein Innehalten des Weltlaufes. Nichts konnte weitergehen, kein Gespräch und keine Arbeit, bis der Tee nicht fertig und getrunken war. Karim hatte einen Zuckerhut neben sich auf dem Tablett, den er mit einem zierlichen Hammer zerschlug. In die Kanne versenkte er einen Brocken Zucker, der Patrick übergroß vorkam. Aber bei den Zuschauern erregte das kein Erstaunen. Das musste wohl so sein. Als es endlich soweit war, den Tee auszugeben, war es wieder wichtig, von hoch oben einzugießen, damit im Glas ein möglichst fester Schaum entstehe. Es war der Schaum, auf den es ankam. Ein flüchtiger, aber edler Genuss. Khadijas Gäste nahmen die glühheißen bunten Gläser schweigend entgegen. Dem winzigen Greis setzte das Mädchen mit den dunklen Augenringen das Glas an die Lippen. Er saugte daran, wie eine Libelle am Nektar einer Blüte nippt.
Auch ein Marokko, das man als Tourist eher nicht kennenlernt, das Marokko, das Martin Mosebach in seinem Buch Mogador schildert, aber auch eines, das ein bisschen den Geschichten aus Tausend und einer Nacht entsprungen ist. Jetzt aber zu dem Marokko, das man als Tourist nicht kennenlernt und das ganz und gar gegenwärtig ist. Wie im Marrakesch-Beitrag schon angedeutet, ist Marokko ein homophobes Land. Homosexualität zu leben ist sogar verboten. Dass man einer Ikone wie Yves Saint Laurent, der seine Homosexualität natürlich offen lebte, ein Denkmal setzen kann und dennoch marokkanische Homosexuelle verfolgen, das schildert der folgende Beitrag. Mitten in der Corona-Krise hat eine sogenannte Influencerin, eine Internetberühmtheit, dazu aufgerufen, schwule Männer in Marokko zu outen, also zu verpfeifen.
My life has changed a lot. I don't feel safe.
Sein Leben sei zur Hölle geworden, erzählt Yassin, seitdem die marokkanische Beauty-Influencerin Sophia Tloni ein Video in sozialen Medien veröffentlicht hat, erleben er und viele andere marokkanische Homosexuelle eine regelrechte Hexenjagd. Die Transfrau lebt in der Türkei und hat hunderttausende Follower, auch in Marokko. In ihrem Video hat sie nicht nur aus zunächst unerfindlichen Gründen gegen Homosexuelle gehetzt, sondern ihre Follower auch aufgefordert, per Dating-Apps für Homosexuelle wie Grindr marokkanische Männer ausfindig zu machen. Das Ergebnis? Zahlreiche Männer wurden zwangsgeoutet, ihre Profile mit Fotos in sozialen Medien ausgeschlachtet, Familien und Freunde kontaktiert. Seitdem ist für ihn nichts mehr, wie es war, erzählt der 22-jährige Yassin. Er wurde zu Hause rausgeworfen, nachdem seine Fotos und Chats aus Dating-Profilen veröffentlicht wurden. Familie und Freunde hätten ihn verstoßen.
I was a good boy in their eyes, but after it, I'm like a criminal.
Vorher war ich in jedermanns Augen ein guter Junge. Jetzt bin ich für sie ein Krimineller. Jeder stößt mich weg, sagt schlimme Dinge über mich, dass ich es nicht verdiene zu leben. Sie sagen, sie töten mich, wenn sie mich sehen.
And also there are people who say that they will. Want to kill me.
Nach seinem Zwangsouting hat Yassin sein letztes Erspartes zusammengekratzt und sich in eine kleine Mietwohnung geflüchtet. Für viele andere ist das nicht möglich, vor allem in Corona-Zeiten, in denen in Marokko eine strikte Ausgangssperre herrscht. Wie ihm geht es gerade vielen homosexuellen Männern in Marokko. In dem nordafrikanischen Land ist Homosexualität nicht nur gesellschaftlich ein Tabu, sondern per Gesetz auch verboten und wird sogar mit Gefängnis bestraft. Der 21-jährige Fotograf Hamza aus der Stadt Fes ist offen schwul. Er habe Glück, sagt er, seine Familie akzeptiere ihn. Die Hexenjagd auf Homosexuelle könnte der LGBTIQ-Community nachhaltig schaden, fürchtet Hamza.
Maybe there will be no more trust between the gay community.
Vielleicht wird es kein Vertrauen mehr in der schwulen Szene untereinander geben. Die Dating-App Grindr haben Schwule genutzt, weil es der einzige Ort war, wo sie sie selbst sein konnten. Das Video hat viele Menschenleben in Gefahr gebracht und viele, auch psychische, Schäden angerichtet. Gewalt, psychische und physische gegen Mitglieder sexueller Minderheiten sei keine Seltenheit, sagt Aziz Raili, der Präsident der marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMDH. Der marokkanische Staat verschließt die Augen vor der Gewalt, die Mitglieder der LGBT-Community erleiden. Wir erinnern uns da an viele gewalttätige Vorfälle aus den vergangenen Jahren, wo versucht wurde, sich an die Polizei zu wenden, wo sie immer sehr schlecht behandelt wurden. Deswegen trauen sich viele auch nicht mehr, bei Gewalt Anzeige zu erstatten, weil sie weder Vertrauen in die marokkanische Justiz noch in die Polizei haben. In sozialen Netzwerken formierte sich unterdessen Unterstützung. Die Accounts der Beauty-Influencerin Sophia Tloni wurden gelöscht, sie entschuldigte sich. Zahlreiche prominente Vertreter der Regenbogen-Community, wie der bekannte Schriftsteller Abdellah Taya, der in Frankreich lebt, haben sich zu Wort gemeldet. Ich möchte euch sagen, ich bin mit euch, ich liebe euch, ich fühle mit euch und ich kenne die innere Angst, die in euren Herzen wohnt. Für Yassin und viele andere ändern die aufmunternden Worte bislang nichts. Trotzdem will der 22-Jährige die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich irgendwann auch in Marokko etwas verändert.
For my future, I only wish to be free.
Nur frei zu sein, wünscht er sich. Dunia Sadaki in Rabat uns weiter zugeschaltet. Eben haben Sie gesagt, Homosexualität ist verboten, wird bestraft mit Gefängnis. Aber es gibt offenbar offen schwul lebende Männer, wie den Sie, wir gerade gehört haben, aus Fes. Wie geht das zusammen? Wie geht Marokko offiziell mit Homosexualität um? Und wie ist das dann möglich?
Also es ist auf jeden Fall ein Tabuthema. Man muss aber auch sagen, dass Sexualität generell ein Tabuthema ist und auch Sexualität vor der Ehe, auch heterosexuelle Sexualität vor der Ehe ist hier verboten. Das heißt, das gilt sozusagen auch für alle Menschen hier. Und Homosexualität, für den Fotografen im Beitrag ist das so, er hat auch in sozialen Medien Accounts, wo er sozusagen ganz offen auch über seine Homosexualität redet oder sie auch präsentiert. Das geht, weil er eine Familie hat, die ihm Rückhalt gibt. Aber sozusagen hier auf der Straße rumlaufen und sagen, dass man schwul ist oder dass man lesbisch ist, das kann einem Ärger einbringen. Nicht unbedingt nur mit der Polizei, sondern tatsächlich auch einfach mit Passanten. Also es ist ein absolutes Tabu, worüber aber mehr gesprochen wird, muss man schon sagen.
Was ist das für eine Gesellschaft, die auf der einen Seite diesen jungen Mann beschützt, die Familie, haben Sie gesagt, aber auf der anderen Seite wird Yves Saint Laurent, einem schwulen Modedesigner, ein Denkmal gesetzt und dann verstoßen Familien ihre eigenen jungen Männer, schmeißen sie sozusagen raus und das auch noch in Zeiten von Corona. Wie passt das zusammen? Schizophren haben wir vorhin gehört.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also in Marokko gibt es alle Extreme, würde ich sagen. Bei Yves Saint Laurent sagen natürlich viele, gut, er ist ein Ausnahmekünstler auch gewesen. Dazu war er auch noch Ausländer. Das heißt, das zählt irgendwie nicht so richtig. Gehörte sozusagen als Ausländer nur zu dieser Gesellschaft dazu. Aber er war weder Muslim noch Marokkaner. Aber es gibt hier sozusagen immer so kleine Blasen, in denen bestimmte Dinge möglich sind. Und es gibt auch Stimmen, die sozusagen mehr wie Abdelataya, ein homosexueller marokkanischer Schriftsteller, dessen Bücher man auch hier übrigens einfach am Kiosk kaufen kann. Das ist einfach wirklich hier, es ist paradox. Aber das Problem für die Menschen und vor allen Dingen auch für Menschen, die nicht berühmt sind oder die aus einkommensschwachen Familien kommen, ist wirklich sehr groß. Also, dass sie Gewalt erfahren durch ihre Familie, durch ihre Polizei, das kann durchaus passieren, wenn sie Gewalt melden, dass sie dann zusätzlich noch Gewalt erfahren durch die Polizei oder die Justiz. Das ist ein großes Problem und obwohl die Gesellschaft, würde ich sagen, etwas offener in einigen Teilen geworden ist, ist es, sagt diese LGBTIQ-Community, es ist auch rauer geworden, der Ton.
Was bedeutet das für einen jungen Mann, wenn seine Familie ihn verstößt und er plötzlich ohne deren Schutz dasteht?
Ja, das Problem ist ja auch meistens für alle junge Menschen hier das wirtschaftliche Problem. Selbst wenn man gut ausgebildet ist, ist es schwierig, einen Job zu bekommen oder einen Job zu bekommen.
Deshalb wohnen die ja zu Hause noch.
Genau, deswegen wohnen auch viele zu Hause. Und das ist auch einfach das soziale und das finanzielle Netz. Wenn man sozusagen durch alle Löcher durchdringt, ist die Familie einfach diejenige, die hilft, die unterstützt. Und da ist es einfach auch schwierig, sich zu outen, weil man sagt, na, wenn ich mich oute, dann werde ich rausgeschmissen. Und wenn ich rausgeschmissen bin, wo gehe ich denn dann hin? Also vielleicht werde ich dann geoutet auf meiner Arbeit. Vielleicht werde ich dort dann schikaniert oder ich verliere meinen Job. Das heißt, das hat einen riesen Rattenschwanz, warum viele Menschen sozusagen im Verborgenen leben. Aber es ist nicht so, dass es nicht in Casablanca Cafés gibt, wo man weiß, dass sich dort sozusagen die LGBTIQ-Community trifft oder dass es auch Städte gibt, wo das durchaus, wo das bekannter ist, wo man hingeht, wenn man zu dieser Community zählt. Aber es ist sehr, sehr schwer und die wirtschaftliche Situation und vor allen Dingen die Gesetzeslage, muss man natürlich sagen, macht es einem nahezu unmöglich.
Sie haben vorhin Lesben erwähnt. Werden die genauso verfolgt wie die Männer oder ist es da etwas abgemilderter?
Es ist da auf jeden Fall abgemilderter. Also die Aggressivität gegenüber homosexuellen Männern ist auf jeden Fall, würde ich sagen, stärker. Der Vorteil für Männer ist, dass sie sozusagen sich eine Wohnung alleine zum Beispiel mieten könnten. Das ist für Frauen dann doch schwieriger, Wohnungen alleine zu haben, weil man da immer irgendwie einen Mann doch bräuchte. Aber ich würde sagen, die Stimmung ist aggressiver gegenüber Männern und nicht so aggressiv gegenüber Lesben. Aber trotzdem, auch lesbisch sein ist ein Tabu.
Dunja Sataki, vielen Dank bis hierhin. Weiter geht es mit Martin Musebachs Roman Mogador.
Diese Welt mit ihrer berühmten Kultur der Kalligraphie kannte keinen Schreibtisch. Das Schreiben musste auf dem Boden hockend geleistet werden. Allenfalls ein flaches Pult für das Blatt trat manchmal hilfreich hinzu. Hier aber nicht. Und umso bemerkenswerter war die Flüssigkeit, mit der Salma die Häkchen und Schlaufen der arabischen Schrift zu Papier brachte. Das Schreiben von rechts nach links war, als treibe ihre kleine Hand mit den Speckgrübchen Ameisen vor sich her. Salma sah mit selbstgefälligem Lächeln von ihrem Blatt auf. Sie war sich der Bewunderung gewiss und nahm die Münzen, die der Libyer und das Mädchen mit den schwarzen Schatten unter den Augen in die feuchte Kinderhand legten, als angemessenen Tribut entgegen. Khadija blickte mit Genugtuung auf das Blatt mit den akkurat wie mit Lineal gezogenen Zeilen. Patrick erfuhr erst später von Karim, dass sie kein Wort davon lesen konnte. In ihrer Zustimmung war also sicher auch noch etwas von dem atavistischen Respekt vor der Kunst des Schreibens gemischt. Aber wozu sollte sie lesen lernen, wenn so viel anderes ihr zu Gebote stand? Konnte man die geheimnisvolle Fähigkeit, den Klang gesprochener Worte in Häkchen und Schlaufen zu verwandeln, an ein 10-jähriges Kind delegieren, dann war am Ende vielleicht doch gar nicht so viel daran. So empfand sie denn das Bedürfnis, die Dinge wieder zurechtzurücken, die Gäste von der Bewunderung der Tochter wieder zur Bewunderung der Mutter zu leiten. Sie wandte sich deshalb mit einem scharfen Wort an Salma, als wolle sie zeigen, dass sie das Recht besitze, das Wunderkind zu tadeln. Patrick glaubte aus seinem Winkel heraus wahrzunehmen, dass die Dunkelheit um ihre Nasenwurzel herum, durch die zusammengezogenen Brauen noch betont, nicht nur durch ein Spiel der Schatten in dem trüb erleuchteten kleinen Saal entstand.
Ausschnitt aus Martin Musebachs Roman Mogador, Fortsetzung folgt. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen auf die Frauen Marokkos, schon angesprochen, die nicht so leben, wie es die Moral ihrer Väter oder vielleicht eher Großväter vorgibt. Diese Moralvorstellungen sind übrigens rückwärtsgewandter als das Recht, zumindest als die Verfassung, die zuletzt nach dem arabischen Frühling 2011 auf Geheiß des Königs modernisiert wurde. Darin steht, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben und eine Gleichstellungsstelle darüber wachen soll. Aber Verfassung, sprich Grundrechte und gelebtes Recht, klaffen ja manchmal auseinander, schon gar in traditionell patriarchalischen Gesellschaften, in denen die Männer glauben, sich nur behaupten zu können, wenn die Frauen diskriminiert werden. Und übrigens auch die Männer, die sich mit Frauen verbinden, ohne zu heiraten.
Sie erklären, sie sind Gesetzlose. Hunderte, vor allem junge Marokkanerinnen und Marokkaner, erklären in sozialen Medien anonym, warum sie hors de la loi, außerhalb des Gesetzes leben.
Vor 2 Wochen hatte ich eine Fehlgeburt. Ich bin dann zur besten Klinik in Casablanca gegangen, um mich behandeln zu lassen. Aber weil ich meine Hochzeitsurkunde nicht dabei hatte, haben sie sich geweigert, mich zu behandeln.
Ich habe 3-mal abgetrieben. Meine Freundin ist schwanger. Sie kann es sich nicht leisten.
Ich habe Abtreibungsmedikamente für 300 Euro bezahlt. Manchmal kostet es sogar mehr als 800. Abtreibung in Marokko ist ein richtiges Geschäft.
Die Accounts auf Twitter, Facebook und Instagram laufen unter dem Namen Moroccan Outlaw. Zehntausende folgen den Seiten schon. Obwohl seit dem sogenannten arabischen Frühling Marokkanerinnen und Marokkaner mehr Freiheiten haben und wahrnehmen, hinkt der Alltag den Versprechungen der neuen Verfassung hinterher. Alte Moralvorstellungen und die aktuelle Realität passten oft nicht zusammen, sagt Sonia Terab, Mitinitiatorin und Journalistin.
Gesetzlos zu sein heißt, wir Marokkaner und Marokkanerinnen haben abgetrieben, wir haben sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe und wir deuten mit dem Zeigefinger auf diese Verlogenheit, die Gewalt und Tragödien erzeugt. Wir sagen, streicht die Gesetze, die unsere individuellen Freiheiten kriminalisieren, auch die, die die LGBT-Community betreffen.
Das Kollektiv 490, wie es auch genannt wird, hat sich im Herbst 2019 gebildet. Die Zahl 490 spielt auf einen Paragraphen im marokkanischen Strafgesetzbuch ab, der sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe unter Strafe stellt. Solche Geschichten sorgen regelmäßig auch für Schlagzeilen in Marokko, zum Beispiel die Verhaftung der Journalistin Haja Raisouni. Nach einem Frauenarztbesuch wird sie von der Polizei festgenommen, wegen illegaler Abtreibung und Sex vor der Ehe angeklagt und verurteilt. Die Geburtsstunde der Bewegung.
Justement, on voulait dire.
Wir wollen damit sagen, es reicht uns. Wir haben genug. Diese Affäre wird nicht einfach so vorübergehen, wie so viele zuvor. Wir wollen sagen, stopp.
Das betont Journalistin Karima Nadir. Auch sie ist Mitbegründerin der Bewegung. Seit ihren Anfängen haben die Moroccan Outlaws national und international viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das zeige Wirkung, sagen sie. Wenig später, wohl auch aufgrund des internationalen Drucks, wurde die verurteilte Journalistin Haja Raisouni vom marokkanischen König begnadigt. Die Gesetze seien aber nicht das größte Problem, sagt Karima Nadir.
Die Gesetze zu ändern schaffen wir mittelfristig mit Druck, mit Lobbyarbeit. Um die Mentalität zu ändern, müssen wir uns an mehreren Fronten anstrengen. Wir brauchen Sexualkundeunterricht in den Schulen, mehr offene Debatten über individuelle Freiheiten, damit diese Themen kein Tabu mehr sind, sondern einfach zu Alltagsthemen werden.
Weil die Themen jetzt bereits Alltag seien, das bewiesen auch die Zahlen, sagt Nadir. Zum Beispiel Abtreibungen. Immer wieder liest man von toten Säuglingen im Müll, die von verzweifelten Müttern weggeworfen wurden. Nicht nur Abtreibung ist ein Tabu, sondern auch unehelich schwanger zu werden. Mutter und Kind leiden oft ihr Leben lang unter Stigmatisierung. Besonders davon betroffen sind Einkommensschwache im Land und Angehörige von Minderheiten, sagt Sonia Terab. Die Elite hingegen könne sich jederzeit mit Geld ihre Freiheiten erkaufen. Sie hofft, dass die Bewegung der Moroccan Outlaws Marokko verändern kann.
Vielleicht werden die jungen Leute der Zukunft nicht mehr mit diesem Damoklesschwert über ihren Köpfen aufwachsen. Sie werden ihre Kinder anders erziehen. Das heißt, die Kinder der zukünftigen Generationen werden in einem Marokko aufwachsen, wo bereits kein Staat mehr in dein Schlafzimmer eintritt, kein Staat mehr diese Art von Macht über dich hat.
Dunja Sadaki, Sie leben, ich frag's mal intim sozusagen, als Frau in Marokko. Was ist anders in Ihrem Alltag als in Deutschland?
Ich würde erst mal sagen, dass ich mir mehr bewusst bin, was ich tue oder was ich sage oder auch tatsächlich, was ich anziehe. Mir ist in Marokko deutlicher bewusst, dass ich eine Frau bin, als das vielleicht jetzt in meiner Heimatstadt Frankfurt ist. Es ist ein schönes Land, es ist auch eine schöne Stadt hier in Rabat, aber man ist sich doch der Grenzen der eigenen Freiheit sehr bewusst. Also zum Beispiel, ein Beispiel früher durch die tatsächlich auch Belästigung im Alltag, habe ich irgendwann angefangen, eine große Sonnenbrille zu tragen, damit niemand sieht, wo ich hingucke, dass ich auch ja nicht zu lange irgendwo hingucke, dass ich mir sehr Gedanken darüber gemacht habe, wie kurz mein Rock ist oder wie kurz auch nicht, bis mir marokkanische Freundinnen gesagt haben, spiel doch nicht das Spiel der Konservativen und mach einfach dein Ding sozusagen. Aber ich würde schon sagen, für Frauen ist es oft ein Spießrutenlauf, was sie tun, was sie nicht tun. Man denkt da sehr viel drüber nach.
Das heißt, sie werden auch verbal oder körperlich angegriffen?
Das ist verbal. Also, dass einem was hinterhergerufen wird oder was hinterhergezischt wird. Oder auch, dass Kommentare gemacht werden. Das ist jetzt nicht jeden Tag den ganzen Tag, aber es kommt immer wieder vor. Oder auch, wenn man an den Strand geht und schwimmen geht. Oder wenn man, vor allen Dingen, ich merke es, wenn ich ohne meinen Ehemann unterwegs bin, wie sozusagen ich weniger frei bin und mehr belästigt werde. Deswegen, und das macht mich immer traurig, bin ich immer sehr froh, wenn mein Mann auch mit zum Strand geht oder mich begleitet im Alltag, weil wir irgendwo hingehen. Aber da muss man sagen, das ist zwar eine Freude, aber irgendwie ist es auch ziemlich bitter.
Die können ja auch schlecht zu jedem Interview einen Mann mitnehmen, oder?
Nee, bei den Interviews ist das natürlich auch nicht das Problem, sondern eher im Alltag. Und da trifft es mich jetzt als Frau hier in der Hauptstadt tatsächlich ganz, ganz anders, als das andere Frauen sind, die vielleicht auch nicht sich wehren können. Aber wobei man sagen muss, es gibt auch viele Videos, wo man sieht, wo Frauen, die belästigt werden, ihren Pantoffel aufziehen. Und dann hat derjenige, der da ein schlechtes Wort gesagt hat, nicht viel zu lachen.
Das ist mit dem Schuhwerfen oder Schlagen ist in Arabien weit verbreitet und ganz was Böses, wenn man das macht. Das Krankenhaus behandelt eine Frau mit Fehlgeburt nicht, wenn sie keine Heiratsurkunde hat. Oder eine Journalistin wird angeklagt und wegen außerehelicher Beziehungen und tatsächlich verurteilt. Ist das Alltag? Oder sind das Einzelfälle?
Na, ich würde nicht sagen, dass das Einzelfälle sind. Wir hatten jetzt kurz vor einem Monat eine Klinik im Süden des Landes, die dicht gemacht wurde und das Personal wurde verhaftet wegen, die Anklage ist illegale Abtreibung. Und es gibt hier offizielle Zahlen auch des Staates, die sagen, dass es hunderte illegale Abtreibungen am Tag gibt. Man muss auch sagen, es trifft immer die Einkommensschwachen am härtesten. Denn die hier Geld haben in Marokko, die können sich ihre sicheren, zwar illegalen, aber sicheren Abtreibungen kaufen. Und die können es sich auch sozusagen kaufen, dass sie mit ihrem Partner, mit dem sie nicht verheiratet sind, sonst was tun oder sonst wohin gehen. Es trifft immer die Armen, die kein Geld haben, die sich nicht wehren können. Und dann sieht man, dass die Mütter, die nicht abtreiben dürfen, aber sich vor einem Leben voller Stigmatisierung mit einem unehelichen Kind halt so fürchten, dass sie sich gezwungen fühlen, ihre frisch geborenen Kinder tatsächlich in Müll zu schmeißen. Und dann liest man das hier in den Medien und dann ist der Aufschrei im Land aber auch immer groß.
Also die Abtreibung ist verboten, wie schon oft das jetzt gehört. Aber Abtreibungsmedikamente, wie vorhin im Beitrag gesagt, kann man einfach kaufen.
Na, einfach kaufen natürlich nicht.
Ja, teuer kaufen.
Also irgendwie kommen, also ich sag mal so, das kennen wir ja auch aus anderen Ländern, Frauen, die abtreiben wollen und die Mittel dazu haben, werden zu ihrer Abtreibung auch kommen. Die Frage ist halt immer, wie. Es gibt Abtreibung in Marokko, die ist allerdings nur legal, also nahezu unmöglich, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder das oder der Embryo Missbildungen hat. Es gab schon einen Vorstoß hier auch im Parlament, wo gesagt wurde, man soll doch gucken, ob man bestimmte Ausnahmen für die Abtreibung macht, zum Beispiel bei Vergewaltigung. Aber bis bisher hat sich da per Gesetz nichts getan.
Als die Verfassung geändert wurde, zuletzt 2011 nach dem arabischen Frühling, der vielleicht auch wegen der Zugeständnisse des Königs an die Demonstranten von damals in Marokko friedlich ausgegangen oder ausgelaufen ist, da haben sich Frauenrechtsbewegungen ganz offenbar mit dem König und den Eliten um ihn herum zusammengetan, die eher säkular denken. Was Sie berichten, klingt dann aber eher so, dass der islamistische Teil Marokkos nach der Öffnung zurückgeschlagen hat. Gehörte dazu auch die Regierung, die der König ja durch die Verfassungsreform gestärkt hat?
Also man muss sagen, man hat hier mehrere Strömungen. Man hat vor allen Dingen die Generation jetzt, die unter dem jetzigen König Mohammed VI. MCs genannt, aufgewachsen ist, die spürt viel mehr Freiheit als unter seinem Vater Hassan II. Also man kann viel mehr sagen, man kann politisch kritisieren und es ist freier geworden. Das merkt die jetzige Generation. Aber ich würde schon sagen, auch das sehe ich auch an meiner eigenen Familie, dass es sozusagen moralisch konservativer in den Köpfen geworden ist, dass eben vieles nicht mehr Privatsache ist, sondern dass bestimmte Dinge strikter sich anfühlen. Also man hat diese beiden Bewegungen und man muss auch sagen, die marokkanischen Frauenrechtsbewegungen hier sind sehr, sehr laut, sehr, sehr streitbar und zwar seit Jahrzehnten und versuchen natürlich weiter zu pushen und man muss sagen, es hat auch Gesetzesänderungen gegeben zugunsten der Frauen und auch Verbesserungen, aber es ist ein langer Weg, würde ich einfach sagen.
Dunja Sadaki, vielen Dank bis hierhin. Und noch einmal ein Ausschnitt aus Martin Mosebachs Mogador.
Schneider gab es in großer Zahl in Mogador. Die meisten arbeiteten in derselben langen Straße, eine Werkstatt neben der anderen. Auch in den Seitengassen fand man noch ein paar. Die Frauen der Stadt ließen sich ihre Djellabas weiterhin nach Maß anfertigen. In manchen Fenstern waren prächtige Stücke ausgestellt, aus funkelnder Seide, mit 100 Knöpfchen und reich galoniert. Anderswo saßen die Schneider auf dem Boden und flickten alte Hosen. Wieder andere sah man über Nähmaschinen gebeugt wie über Schreibtische. Manche Werkstätten ertranken in Kleiderbergen, wie für die Brockensammlung des Roten Kreuzes. Sollte das wirklich alles gestopft, gekürzt, verlängert werden? Alle aber waren klein. Oft gab es kaum Platz für einen Kunden. Die Schneider hockten darin wie eine Schnecke in ihrem Haus. Viel Konkurrenz, ein Überangebot. Und doch wurden die einen vom Publikum überrannt, während andere tagelang auf Kundschaft warteten. Der erfolgreichste Schneider war ein noch junger Mann mit Namen Aziz. Draußen vor seinem Laden tanzten an Angelschnüren bunte Gewänder, aus denen Puppenköpfe ragten. Ein luftiges Ballett. Und im Laden drängten sich die Frauen und versuchten, Aziz auf sich aufmerksam zu machen. Seine Lehrbuben waren vor allem damit beschäftigt, den Kleiderhaufen zu sortieren, Stoff abzumessen, Geld wegzubringen und nach dem abwesenden Chef in den umliegenden Teehäusern zu fahnden, wenn die Schar der Wartenden zu murren begann. Und war er nicht im Teehaus zu finden, dann glitt er unversehens aus einem Loch in der niedrigen Decke herab, ohne die Leiter zu benutzen. Den letzten halben Meter ließ er sich fallen. Die Frauen hinter der Theke durften zunächst seine langen Beine in den engen Hosen studieren, dann den schlanken, kraftvollen Torso. Und schließlich zeigte sich das stets ein wenig höhnisch lächelnde Gesicht mit fadendünnem Schnurrbart und einer eigentlich schmalen, aber wie von einem Boxhieb eingedrückten Nase.
Aus dem Roman Mogador von Martin Mosebach. Am Anfang der Sendung habe ich Sie erwähnt, die Flüchtlinge, die aus dem inneren Afrika kommen und nach Europa wollen und am Ende in Marokko stranden, sie sind schwarz. Aber auch ein Gutteil der Bevölkerung Marokkos ist schwarz, stammt also nicht oder nur zum Teil von den ehemaligen arabischen Kolonialherren ab, eher von deren schwarzen Sklaven. Die schwarze Bevölkerung Marokkos ist also quasi bis auf die Flüchtlinge von heute schon immer da, nur ebenfalls schon immer nicht wirklich akzeptiert.
Gnawa und Haratin, beides Teile der schwarzen Bevölkerung in Marokko. Historisch leben sie vor allem im Süden des Landes. Die Musik der Gnawa bringt bis heute fast jede marokkanische Hochzeitsgesellschaft in Ekstase. Die tranceartigen Gesänge haben Marokko musikalisch weltweit berühmt gemacht. Trotzdem ist Marokkos schwarze Bevölkerung meistens unsichtbar, sagt Mbarek Bouchichi. Der schwarze Künstler kommt aus Akka, einer Oasenstadt im Süden des Königreichs, in Grenznähe zu Algerien. Mit anderen Künstlern hat er ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, als schwarzer Marokkaner aufzuwachsen und als Fremder im eigenen Land gesehen zu werden.
Si on demande à quelqu'un de nous décrire le marocain, il va jamais le décrire en tant que noir.
Wenn du heute jemanden fragst, wie würdest du Marokkaner beschreiben, würden sie ihn niemals als schwarz bezeichnen. Ich würde behaupten, wir sind schizophren, denn wir erkennen unser Afrikanischsein nicht an. Das schwarze Marokko sei unsichtbar gemacht worden. Rassismus und Marokkos Sklaverei-Vergangenheit sei ein Tabu. Und wer unsichtbar ist, über dessen Probleme könne man auch nicht sprechen, sagt Bouchichi. Für seine Arbeit recherchiert er im ganzen Land.
Ich konnte es gar nicht glauben.
Der Norden in Marokko gilt für uns als weiß. Aber es gibt dort schwarze Dorfgemeinden in der Nähe der Gebirgsstadt Chefchaouen. Und die sind unsichtbar gemacht worden. Ich habe recherchiert, dass sie nicht mal in das Wählerregister eingetragen sind. Und auf Landkarten finde ich den Namen ihrer Dörfer nicht. Besonders Sultan Mullah Ismail aus dem 17. Jahrhundert soll Marokko geprägt haben. Er bildete eine schwarze Armee, verschleppte tausende versklavte Menschen aus Westafrika und schwarze Einheimische, um seine Macht zu sichern. Diese Zeit wirkt bis heute in den Köpfen nach, sagt der marokkanische Historiker Chouki Al-Hamel.
Ce sultan a été le premier souverain à définir une
Sultan Mullah Ismail war der erste Souverän, der eine nationale Politik, eine Einheit definierte, die an eine arabische Identität geknüpft war. Der Rassismus in Marokko ist kurioserweise die Umkehr des Rassismus aus dem Okzident. Im Okzident war man schwarz, wenn ein Teil des Blutes sozusagen schwarz war. Im marokkanischen Modell ist es umgekehrt. Wenn ein Teil des Blutes sozusagen weiß war, machte das eine Person arabisch und damit privilegiert.
Une goutte de sang blanc identifie une personne comme étant arabe, c'est-à-dire privilégiée.
Dieses Verständnis sei bis heute tief in der marokkanischen Gesellschaft verwurzelt, sagt Soziologe Mehdi Alioua. Manche sprechen sogar von reinem Blut und meinen damit freie Menschen. Es passiert häufig bei gemischten Ehen, dass ein Teil der Familie gegen die Hochzeit ist, weil der Mann dunklere Haut hat. Oder mir wurde berichtet, dass Eltern, deren Kinder mit einem dunkelhäutigen Kind spielen, sagen, pass auf, sie werden dir wehtun, weil sie wild sind. Diese Abwertung zeigt sich bis heute auch im Sprachgebrauch. Im marokkanischen Dialekt gibt es so gut wie keinen politisch korrekten Begriff für schwarze Menschen. Die meisten Begriffe sind rassistisch. Schätzungen zufolge sind 10% der marokkanischen Gesellschaft schwarz. Durch Migranten aus Subsahara-Afrika ändert sich das. Viele Migranten berichten von wachsendem Rassismus. Les Africains, die Afrikaner, so sagt man in Marokko, wenn man über sie spricht.
Klingt zu Dunya Sadaki schon wieder und wurde eben auch im Beitrag so genannt, schizophren, wenn ein Mensch aus Afrika einen anderen als Afrikaner bezeichnet, um ihn zu diskriminieren oder zumindest um anzuzeigen, dass dieser anders sei als man selbst. Fühlen sich Marokkaner nicht als Afrikaner?
Doch, schon. Wenn man fragt, selbstverständlich fühlen sie sich als Afrikaner. Es ist auch viel einfach, ich würde sagen, es ist nicht der Rassismus, den wir aus Europa kennen. Und bestimmt auch viele Leute, die jetzt zuhören und vielleicht auch Marokkaner und Marokkanerinnen sind, runzeln die Stirn. Dann, das ist eigentlich auch die Reaktion, die man bekommt, wenn man über Rassismus in Marokko redet. Was, Rassismus, den gibt es hier doch gar nicht, weil wir haben doch alle sozusagen ganz unterschiedliche Hautfarben. Aber wenn man mit Betroffenen dann spricht, schwarzen Marokkanern oder auch schwarzen Migrantinnen und Migranten, die sagen, ja doch, Rassismus gibt es und den spüren wir auch.
Und wie äußert sich das im Alltag? Tatsächlich mit dem Zischen, mit dem Sie vorhin schon schäm dich oder so argumentiert haben, wenn es um Frauen ging?
Das jetzt nicht, aber also schwarze Migrantinnen und Migranten erzählen, dass sie beleidigt werden, dass sie das Wort Sklave hinterhergerufen bekommen oder dass sie sozusagen, das liegt dann auch an ihrem Status als illegale Migranten vor Ort, diskriminiert werden. Und für schwarze Marokkaner ist es oft, dass sie sozusagen nicht wahrgenommen werden. Das heißt, man kann nicht über Rassismus reden, wenn man offiziell sagt, es gibt keinen Rassismus und es gibt auch keine Unterschiede hier. Dann, wie derjenige im Beitrag auch gesagt hat, dann ist dieses Problem unsichtbar. Und damit auch die Menschen.
Also weil ihre Dörfer gar nicht auf der Landkarte stehen, kann sie es auch gar nicht geben. Übersieht man sie dann auch im Alltag?
Ja, ich würde sagen, im Alltag nicht. Marokko ist schon eine Gesellschaft, in Rabat sieht man das natürlich, wo auch Schwarzmarokkanerinnen und Schwarzmarokkaner natürlich existieren. Im Süden, historisch gesehen, gibt es mehrere. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Medien angucken, also die Moderatorinnen und Moderatoren, die Menschen, die sozusagen hier auch was zu sagen haben im Land, dann sieht man nahezu niemanden, der schwarz ist.
Und wenn jetzt die Flüchtlinge dazugekommen sind aus Schwarzafrika, in Anführungsstrichen, also von Subsahara-Afrika, oder aus dem Westen, gibt es dann zwei Klassen von Schwarzen sozusagen?
Also ich würde sagen, die Stimmung gegenüber Geflüchteten oder auch Migrantinnen und Migranten ist ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt es sehr, sehr viel Mitgefühl und auch, würde ich schon sagen, so eine, in Anführungszeichen, afrikanische Brüderlichkeit den Menschen hier gegenüber. Aber dadurch, dass die wirtschaftliche Situation hier auch so schwierig ist, also das heißt, dass es sehr viele arme Marokkaner und Marokkanerinnen eben auch gibt, gibt es auch dieses Gefühl und jetzt kommen auch noch die und jetzt kommen auch noch die und nehmen uns die Jobs weg und sind vielleicht uns kulturell nicht so nah, wie dass die andere Seite, und zwar die schwarzen Migrantinnen und Migranten, nämlich sehen, denn die meisten sagen, wir sprechen Französisch, wir sind auch Musliminnen und Muslime. Warum sind wir sozusagen nicht eure Schwestern und Brüder?
Weil man in Westafrika zum Beispiel überall, fast überall Französisch spricht.
Aber hier in Marokko auch.
Ja, ja, eben. Deshalb ist das ja eigentlich die gleiche Sprache, zumindest die Fremdsprache ist die gleiche. Was die Flüchtlinge angeht, haben Sie eben gesagt, oder was die Schwarzen angeht, die Sprache, also das, der marokkanische arabische Dialekt, hat nur Schimpfwörter. Es gibt keinen politisch korrektes Wort für Schwarze. Aber es gibt doch das Wort Schwarze. Wird das nicht benutzt?
Also man benutzt im Alltag hier eher, also tatsächlich, wenn man über Migranten spricht, dann sagt man Les Africains. Und dann ist ganz klar im Sprachgebrauch, dass man meint die Migrantinnen und Migranten, die hier sind und die schwarz sind. Und über schwarze Marokkaner, also oft benennt man das gar nicht oder die Worte, die es gibt, die sagt man jemandem nicht im Gesicht, weil das eher nicht politisch korrekte Begriffe sind. Ich habe mit schwarzen Marokkanerinnen und Marokkanern gesprochen, habe gesagt, gibt es denn, müsste man
wie,
denn einen
Begriff kreieren? Wie möchtet Begriff ihr genannt kreieren? Werden wahrscheinlich?
Ja. Genau, wir wollen denn genannt werden. In Deutschland gibt es da ja auch zum Beispiel den Begriff der Afrodeutschen. Und da hat mir ein Künstler gesagt, warum sollen wir uns Afro-Marokkaner und Marokkanerinnen nennen? Wir sind doch diejenigen, die Jahrzehnte, Jahrtausende hier schon waren. Und die anderen sind doch erst gekommen. Das heißt, der richtige Begriff für uns ist Marokkanerinnen und Marokkaner.
Mhm. Wenn Sie jetzt einen Strich ziehen unter all das, was wir besprochen haben in dieser Sendung, ist Marokko eher ein Land, das auf dem Weg in den Islamismus ist, in dem die traditionell islamischen Kräfte die Oberhand behalten oder gewinnen, wiedergewinnen? Oder ist das ein Land, das sich, so wie es vielleicht der König will, öffnet und in eine eigene Moderne hinein reformiert?
Ich würde sagen, das ist ein Kampf zwischen ganz verschiedenen Richtungen hier. Und ich würde jetzt aus meiner optimistischen Sicht sagen, es gibt diese Strömung, dass es weniger Freiheiten gibt, dass sich viele Dinge doch nicht so verändert haben, wie sich viele Menschen das auch nach dem sogenannten arabischen Frühling gewünscht haben. Aber es gibt hier auch so viele Menschen, Frauen und Männer, die es vorantreiben, die mehr kritisieren, die auf die Straße gehen, gerade hier in Rabat. Das ist die Stadt normalerweise, wo demonstriert wird vor dem Parlament. Menschen, die diese ganzen Probleme auch anprangern und so viel tun in ganz verschiedenen Ebenen. Deswegen habe ich eigentlich eher die Hoffnung, dass auf lange Sicht sich was tut. Aber man muss sagen, es gibt diese Strömung, dass es konservativer wird. Das sieht man auch im Stadtbild, dass das Thema Religion wichtiger wird und nicht so wie vielleicht persönlich bei meiner Großmutter, wo das normal ist, dass man ein Kopftuch trägt und dass man Muslimin ist, aber wo das sozusagen auch eher ins Private gehört und nicht sozusagen offen besprochen werden muss und man anderen vorwerfen muss, was es ist, ein guter Muslim oder eine gute Muslima zu sein. Also da habe ich das Gefühl, gab es ein bisschen mehr Freiheit und jetzt gibt es mehr Menschen, aber die laut dagegen kämpfen, dass Freiheiten sozusagen wieder zurückgenommen werden.
Ein Kulturkampf. Vielen Dank nach Rabat, Dunya Sadaki. Schließen wir mit einem Bericht, der die These untermauert, dass Marokko auf der Schwelle zur Moderne steht. Es ist ein Porträt einer modernen Frau, das Porträt der Comiczeichnerin Zeynep Fasiki.
Salut, je suis Zeynep Fasiki, une bédéiste marocaine.
Dunkler Pagenschnitt, tiefrote Lippen. Zeynep Fasiki erinnert ein bisschen an Amélie Poulain aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amélie. Die 26-jährige Maschinenbauingenieurin sorgt seit Jahren für Furore in Marokko. Der Grund? Zeynep Fasiki zeichnet Frauenkörper, am liebsten nackt. Mit 19 Jahren habe ich angefangen, mich nackt zu malen und habe die Kunst als Therapie genutzt, um all den Sexismus zu vergessen, den ich erlebt habe. Fasiki zeichnet sich zum Beispiel selbst als riesengroße, splitterfasernackte grüne Frau, die durch die Straßen der Metropole Casablancas stapft. Die Frau als Superwoman, behaart, in verführerischen Posen oder als Opfer von Beschneidung und sexueller Gewalt. Alles Tabus in Marokko. Das einzige Ziel ist für mich, dass meine Gesellschaft Nacktheit als etwas Normales ansieht und nicht als etwas Schandhaftes, dass man den Körper der Frau nicht mehr als ein Werkzeug für Sex und Fortpflanzung sieht, dass man das Privatleben der anderen respektiert und dass alles, was einvernehmlich in unseren Betten passiert, mit wem auch immer, niemanden etwas angeht, auch den Staat nicht. Die Zeichnungen von Comic-Artist Fasiki provozieren die konservative marokkanische Gesellschaft. Für öffentliche Zärtlichkeiten kann man Ärger mit der Polizei bekommen. Sex vor der Ehe, Abtreibung, Homosexualität wird alles per Gesetz bestraft. Das kritisiert Fasiki. In den letzten Jahren hat sie sich immer wieder in öffentliche Diskussionen um Sexismus und sexuelle Gewalt eingemischt. Zum Beispiel 2017, als eine junge Frau am helllichten Tag in einem Bus von mehreren Männern angegriffen und ausgezogen wird. Nach dem Gymnasium bin ich an die Uni in Fes gegangen und jeden Tag habe ich den Bus genommen, morgens um 6, abends um 9. Und ich wurde auf jede nur erdenkliche Art belästigt. Als ich von dem Mädchen gehört habe, die in dieser schrecklichen Weise angegriffen wurde, habe ich fast ohne wirkliches Bewusstsein angefangen zu zeichnen. Denn ich habe da auch meinen eigenen Schmerz gemalt. Ihre Zeichnung wird tausendfach geteilt, in sozialen Medien, in Zeitungen. Wenig später veröffentlicht Fasiki ihr erstes Buch, Hashuma, Körper und Sexualität in Marokko, mit dem sie nicht nur durch marokkanische Buchläden, sondern auch später von internationalem Festival zu Festival tourt. Hashuma heißt im marokkanischen Dialekt schäm dich oder Schande. Und man benutzt es jedes Mal, wenn man eine Diskussion hat über Sexualität, Tabus. Und dieses Wort hat mich meine ganze Kindheit und beim Heranwachsen begleitet. Und ich wollte ein Buch herausbringen, das diese Hashuma-Kultur im Detail aufzeigt. Für ihre Arbeit wird Fasiki in sozialen Medien von ihren Followern gefeiert und von Konservativen angefeindet. Sie erhält sogar Morddrohungen. Das stört sie wenig, sagt sie. Sie wolle gerade in der jungen Generation Diskussionen anstoßen. Endlich reden wir über diese Dinge. Und einige Monate, nachdem das Mädchen damals in dem Bus belästigt wurde, ist sexuelle Belästigung per Gesetz ein Verbrechen in Marokko geworden. Deswegen ist Zeynep Fasiki auch optimistisch, dass sich etwas bewegt in Marokko.
Das war der Tag auf Weltreise, heute mit Dunja Sadaki in Marokko. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie bis dahin Sehnsucht nach uns haben, können Sie uns natürlich wie immer nachhören in der ARD-Mediathek, in der ARD-Audio-App, bei hr2.de oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Morgen dann nimmt Sie Karin Fuhrmann mit auf die Reise in den Oman. Tschüss für heute, sagt Florian Schwinden.